Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Höhere Hürden für den Schweizer Pass. Der Nationalrat will die Einbürgerungen erschweren. Zwei Segundos kommentieren das.
Wenn ein Fußballmatch Schweiz gegen Kroatien spielt und ihr helft die Schweiz, dann sage ich Chapeau.
Nein, da bin ich froh, wenn es ein Unentschieden gibt.
Hier trifft SVP auf SP. Dann, Nord- und Südsudan wollen das Öl wieder fließen lassen. Doch wie viel ist das Abkommen wert? Und das Loblied auf den Rufbus.
Die Leute, die vielleicht wieder einmal pfoten, wenn sie es nicht können, wollen Kaffee trinken. Nein, das ist grossartig, wirklich. Das ist eine der besten Ideen, die es bis jetzt gab.
Appenzell Innerrhoden hat ihn längst entdeckt. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Ausländer, die einen Schweizer Pass möchten, sollen den in Zukunft weniger rasch erhalten als bisher. Das hat der Nationalrat in einer mehrstündigen Debatte beschlossen und die Vorlage vom Bundesrat zusätzlich verschärft. Elisabeth Pestalozzi.
Eine der heute beschlossenen Hürden kam vom Bundesrat selber. Künftig sollen nur noch Ausländer und Ausländerinnen den Schweizer Pass beantragen dürfen, die eine Niederlassungsbewilligung, also eine C-Bewilligung haben. So erreiche man das Hauptziel der Bürgerrechtsrevision, erklärte Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
Damit gewährleisten die, dass nur gut integrierte Ausländerinnen und Ausländer das Schweizer Bürgerrecht erhalten.
Doch diese Verschärfung, die laut Schätzungen zu rund 5'000 weniger Einbürgerungen pro Jahr führen dürfte, reichte der bürgerlichen Mehrheit im Parlament nicht. Sie wollte zusätzlich, dass Ausländer 10 statt 8 Jahre in der Schweiz leben müssen, bevor sie einen Pass beantragen dürfen, dann, dass es keine Ausnahmeregelungen für Jugendliche geben dürfe und schließlich, dass sich vorläufig aufgenommene Ausländer ihre Jahre in der Schweiz nicht mehr anrechnen lassen dürfen. Dagegen wehrte sich die Ratslinke vehement. Und auch die SP-Justizministerin versuchte, das Parlament von den zusätzlichen Verschärfungen abzubringen.
Bei den Jugendlichen wie auch bei der Nichtanrechenbarkeit der vorläufigen Aufnahme verhindern sie keine einzige Einbürgerung. Das Einzige, was sie damit erreichen, ist eine Verzögerung der Möglichkeit, ein Einbürgerungsgesuch zu stellen.
Doch Sommaruga argumentierte vergeblich. SVP, FDP und weite Teile der CVP setzten sich durch. Auch bei der Frage, wie gut Ausländer eine Landessprache sprechen müssen, um den Schweizer Pass zu beantragen. Sie müssen sich mündlich und schriftlich gut verständigen können, also ihre Integration besser unter Beweis stellen können als bisher.
Elisabeth Pestalozzi aus dem Bundeshaus. Zwei eingebürgerte Sekundos diskutieren das, pro und contra. Doch zuerst hat jetzt Patrick Seiler die Nachrichten des Tages.
Der neue Zulassungsstopp für Spezialärzte kann nicht wie geplant im April in Kraft treten. Die Gesundheitskommission des Ständerates will weitere Expertenmeinungen einholen. Es geht um eine mögliche Ausnahme für Ärzte, die sich in der Schweiz während mindestens 5 Jahren weitergebildet haben. Der Ständerat hat das Budget für die Landwirtschaft um 160 Millionen Franken erhöht. Es geht um die Agrarausgaben des Bundes von 2014 bis 2017, die damit nach dem Willen beider Räte 13,8 Milliarden Franken ausmachen sollen. Die größte verbleibende Differenz mit dem Nationalrat betrifft den Milchmarkt. Der Ständerat hält daran fest, dass die Branche die Verantwortung für Milchverträge übernimmt. Aber bei den Direktzahlungen gab der Ständerat nach, diese Bundesgelder werden nicht nach Einkommen und Vermögen abgestuft. Ferner beschlossen beide Räte, dass den Bauern die Direktzahlungen in Zukunft in mehr als 2 Raten ausbezahlt werden sollen. Die Zahlungen nur 2-mal im Jahr könnten Bauern in eine finanzielle Klemme bringen. Die Direktzahlungen des Bundes könnten bis zur Hälfte eines Einkommens in der Landwirtschaft ausmachen. Mehrere Stellen setzen sich für Haushaltshilfen ein, die in der Schweiz ohne Aufenthaltsbewilligung arbeiten. Betroffen seien etwa 40'000 Frauen, welche putzen, Kinder hüten oder alte Menschen betreuen. Neben einer Aufenthaltsgenehmigung bräuchten diese Frauen auch Zugang zu Arbeitsgerichten und sozialen Schutz, fordern die kantonalen Anlaufstellen für Sans-Papier sowie kirchliche Organisationen und Gewerkschaften. Der Güterverkehr durch die Alpen ist im letzten Jahr zurückgegangen von 40 auf 37,5 Millionen Tonnen. Das Bundesamt für Verkehr nennt als Grund die wirtschaftlichen Probleme in Südeuropa. Die Bahn transportierte 7% weniger Güter, die Lastwagen auf den Transitstrecken 4% weniger. Die Zahl der Lastwagenfahrten ging um rund 50.000 zurück auf rund 1,2 Millionen Fahrten. Der Bahnverkehr durch den Simplon-Tunnel rollt wieder. Wegen der Drohung eines anonymen Anrufers bei der Schweizer Polizei war der Betrieb seit dem Mittag unterbrochen. Die Züge durch den Simplon-Tunnel von und nach Italien verkehren wieder nach Fahrplan. Hintergründe zur Drohung sind noch nicht bekannt. In Mittel- und Westeuropa normalisiert sich die Verkehrslage nach den schweren Schneefällen und dem Glatteis nur langsam. In Frankfurt wurden heute noch mehr als 150 Flüge gestrichen. Auf der Autobahn zwischen La Chaux-de-Fonds und Neuenburg waren am Morgen 14 Fahrzeuge in eine Massenkarambolage verwickelt, offenbar wegen Glatteis. 8 Personen mussten leicht verletzt ins Spital gebracht werden. Das Europaparlament hat die Pläne für eine Reform der europäischen Landwirtschaftspolitik abgeschwächt. Die Parlamentarier in Straßburg lehnten es mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen ab, die EU-Agrarpolitik nachhaltiger, gerechter und umweltfreundlicher zu machen. Die EU-Kommission will die Rechte der Flugpassagiere bei Information, Verpflegung und Entschädigung erweitern. Neu sollen die Garantien nicht nur für Direkt-, sondern auch für Anschlussflüge gelten. Und ein Rückflugticket soll gültig bleiben, wenn der Hinflug nicht gemacht wurde. Die Europäische Konsumentenorganisation kritisiert, die Fluggesellschaften hätten noch immer zu viele unfaire Möglichkeiten zulasten der Kunden. Die Beschäftigten des französischen Autokonzerns Renault sind mit deutlichen Verschlechterungen ihres Arbeitsvertrages einverstanden. So werden die Arbeitszeiten verlängert und es gibt keine Lohnerhöhungen mehr. Und soeben erreicht uns die Meldung, in Rom ist über dem Kamin der Sixtinischen Kapelle weißer Rauch zu sehen. Das bedeutet, die versammelten Kardinäle im Konklave haben sich im 5. Wahlgang auf einen neuen Papst einigen können. Noch ist dessen Name aber nicht bekannt, er wird in einigen Minuten bekannt gegeben. Auf dem Petersplatz haben sich unzählige Menschen in Erwartung des Ereignisses versammelt. Der Arbeitskonflikt bei der angeschlagenen spanischen Fluggesellschaft Iberia ist beigelegt. Iberia baut rund 700 Stellen weniger ab als die vorgesehenen 3.100 und die Löhne sollen nur um 7-14% gesenkt werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 7.781 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.467 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,44 gehandelt und der Dollar zu 95,20 €. Und das Wetter? Morgen gibt es an den Voralpen noch etwas Schnee, sonst ist es wechselnd bewölkt bei einer Temperatur von 2 Grad. Im Süden wird es zeitweise sonnig bei 9 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Den Schweizer abverdienen oder wie schnell wird aus Drutko Brsovic Hartmut Schnellmann? Dann EU-Budget abgelehnt und dennoch einen Schritt vorwärts gemacht, der Bericht aus Brüssel. Die Peiniger sind weg, aber die Menschen werden sie doch nicht los, die Reportage aus Timbuktu in Mali. Wieder ein Abkommen in Sudan, was taugt es diesmal? Und zum Schluss bestellen wir mal schnell den Bus für einen Ausflug durchs Appenzellerland. Ja, und noch immer steigt weißer Rauch aus dem Kamin beim Petersdom. Und dort für uns aufmerksam den ganzen Tag aufgepasst hat unser Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Massimo Agostinis, was heißt denn das jetzt? Was weiß man in diesem Augenblick?
Ja, eigentlich weiß man nicht viel mehr, außer dass die 115 Kardinäle einen neuen Papst gewählt haben. Der wird jetzt vermutlich, vielleicht ist es schon geschehen, in die Sala delle Lacrime geführt. Das ist der Raum der Tränen, wie das heißt. Möglicherweise heißt dieser Raum so, weil die Päpste dann in Tränen ausbrechen in diesem Moment. Einerseits, weil sie sich vom alten Leben verabschieden müssen oder wie vermutlich im letzten Fall von Benedikt XVI. beenden, weil sie so erschüttert sind und Angst vor dem Amt haben, das auf sie zukommt. In etwa einer halben Stunde, vielleicht auch erst in einer Stunde, wird dann der Name bekannt gegeben. Zumindest war das so vor 8 Jahren.
Das waren jetzt 5 Wahlgänge, gestern eine, heute am Morgen 2, heute am Nachmittag 2. Ist das jetzt doch schneller als erwartet?
Es ist ein bisschen schneller als erwartet. Allerdings haben gut informierte Vatikanisten der Tageszeitung La Stampa, die berichten schon seit längerem, dass es ein eher kurzes Konklave werde, weil es ist zwar ein breites Feld von Papabili hat es gegeben, allerdings ist der große Wille da gewesen, der Kardinäle nicht noch lange zu warten, bis man einen findet, sondern aus dieser Reihe vermutlich dann einen zu wählen.
Massimo Agostini, sehen Sie eigentlich auf den Petersplatz?
Nein, ich sehe nicht auf dem Petersplatz. Wir sind hier in einem Medienzentrum. Das ist zwar etwa 150 Meter weg von den Leuten und vom Platz, aber ich habe keinen direkten Blick darauf.
Na gut, dann bleibt es spannend. Wir wissen, dass wir bald wissen, wer der neue Papst ist. Vorerst besten Dank nach Rom an Massimo Agostinis. Und wir kommen zurück nach Bern. Ins Bundeshaus und dort haben unsere Redaktorinnen und Redaktoren 8 Stunden zugehört. Erst dann stand fest, der Nationalrat will schärfere Anforderungen für die Einbürgerung von Ausländern. Und er will strenger sein als der Bundesrat. Für den Roten Pass braucht es künftig eine Niederlassungsbewilligung. Junge Ausländer müssen auf manche Erleichterungen verzichten. Zudem soll die Integration von Bewerbern systematischer überprüft werden. Es zeigt sich, bei Ausländerthemen tickt der Nationalrat Mitte rechts. Dominik Meyer zieht Bilanz.
Der Schweizer Pass. Was braucht es, um ihn zu bekommen? Diese Frage führt im Nationalrat zu heftigen Rededuellen. Eine Hörprobe. Links Balthasar Glättli von den Grünen.
Diese Schweizermacherei mit dem Idealbild des richtigen Schweizers ist absurd.
Rechts Hans Fehr von der SVP.
Ich bitte Sie, die Messlatte hoch anzusetzen. Das Schweizer Bürgerrecht ist weltweit etwas Einzigartiges.
Wieder nach links, Balthasar Glättli.
Von all diesen Vorstellungen, was denn ein rechter Schweizer sei, ich würde wohl nicht die Hälfte erfüllen.
Und noch einmal nach rechts, Hans Fehr.
Was die Rot-Grüne will, ist ganz klar, das geht Richtung Masseneinbürgerung.
Doch Rot-Grün hatte wenig zu melden heute im Nationalrat. Sei es bei den Fristen, die es abzuwarten gilt für eine Einbürgerung, sei es bei den Kriterien für eine erfolgreiche Integration, überall gab es solide Mehrheiten aus SVP, FDP und CVP für schärfere Regeln. SP-Fraktionschef Andi Tschümperlin wirkt bereits nach der Hälfte der stundenlangen Debatte müde und abgekämpft.
Mitte rechts setzt sich durch in allen Teilen.
Beim Schweizer Pass sei es wie beim Thema Asyl oder anderen Asylfragen, sagt Tschümperlin frustriert. Die Mitte orientiere sich nach rechts.
Die migrationspolitischen Fragen, die sind sehr aufgeheizt. Wir haben sehr schwierige Abstimmungen einerseits gehabt. Es werden sehr schwierige Abstimmungen auf uns zukommen. Und ich nehme mal an, dass die Mitte sich jetzt als hart positionieren will, um der Bevölkerung zu zeigen, dass sie eine harte Linie fahren will.
Gerhard Pfister widerspricht dem nicht. Der CVP-Nationalrat ist ein wichtiger Akteur in der staatspolitischen Kommission. Diese hat den Boden bereitet für die heutigen Entscheide zum Schweizer Pass.
In migrationspolitischen Fragen hat sich in den letzten Zeit im Nationalrat Mitte rechts immer durchsetzen können. Ich glaube, mit links gewinnt man in der Migrationspolitik relativ wenig,
sagt Pfister zufrieden. Mitte rechts will die Zügel anziehen bei den Einbürgerungen. Die heutigen Einwanderer stammten aus geografisch und kulturell weiter entfernten Ländern als früher, erklärten mehrere Mitte-Politiker. Umso wichtiger seien strenge Anforderungen an die Integration. Je nach Schätzungen würden 10-15% der Ausländer, die in den letzten Jahren eingebürgert wurden, die vom Nationalrat beschlossenen Kriterien nicht erfüllen. Wenn die Reform zu weniger Einbürgerungen führe, sei das in Ordnung, sagt CVP-Nationalrat Pfister.
Wenn es weniger Einbürgerungen gibt, dann heisst das, dass bis jetzt der Integration zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Und dann ist es durchaus logisch, dass es jetzt halt weniger Einbürgerungen gibt.
Die Verschärfungen seien angemessen. Martin Bäumle sieht es anders. Seine Partei, die Grünliberalen, war heute im politischen Sandwich. Manche Verschärfungen trugen die Grünliberalen mit, andere nicht. Am meisten stört Bäumle der härtere Kurs gegenüber Jugendlichen. Das sei wenig überlegt. In der politischen Mitte gäbe es bei Ausländerthemen zurzeit so etwas wie einen Reflex nach rechts.
Das kann sein, dass dieser Reflex da ist. Dieser Jugendartikel hat mich am meisten gestört, weil dort ist für mich eine Misstrauenshaltung aus Einzelfällen, dass jetzt die ganzen Jugendlichen viel länger warten müssen, was überhaupt nicht im Interesse der Schweiz sein kann. Leute, die in die Schule gehen, in die Ausbildung gehen, da sind wir daran interessiert, dass diese Leute eigentlich auch am Teilhaben an unserem demokratischen Leben.
Bäumle erwartet, dass der Ständerat die Vorlage wieder etwas entschärft. Auch das hat sich schon fast eingespielt als Muster bei Ausländerthemen.
Der Nationalrat möchte also mehr und vor allem möchte er höhere Hürden bei der Einbürgerung. Das kommt bei solchen, die das Prozedere bereits hinter sich haben, bei Eingebürgerten unterschiedlich an. Roland Wermelinger hat mit Sestan Saracic, SVP-Politiker, und Dvrko Pršović von der SP gesprochen.
Svetlana Sataric, 52, aus Biberist, Elektroingenieur, Präsident der SVP-Ortspartei, 4 Kinder, kam vor 25 Jahren aus dem Kosovo auf der Suche nach Arbeit, wurde vor 10 Jahren eingebürgert, problemlos. Die Schweiz, sagt Sataric, gehe leider immer mehr dorthin, wo er herkomme.
Die Schweiz, die ich aus der Geschichte von meinen Kollegen kenne, die vielleicht vor 40 Jahren gegeben hat, gibt es praktisch nicht mehr. Es ist ein Wandel, richtig mehr Staat, so richtig Sozialismus. Und das finde ich bedauerlich in der Schweiz. Also die Tendenz macht mir Sorgen. Wenn ich meine Kollegen ärgere, sage ich, ich komme aus eurer Zukunft.
Dvrko Pršović, 32, aus Solothurn, Berufsschullehrer, SP-Politiker und engagiert beim Verein Secundus Plus. Eingebürgert im Alter von 15 Jahren, in der Schweiz geboren, mit kroatischen Wurzeln.
Hallo zusammen, ich bin Dvrko. Freut mich, von wo bist du? Ich bin von Solothurn. Die Situation die erlebe ich immer wieder, wenn ich noch einmal an Kurs gehe, an Veranstaltungen. Da ist nicht die erste Frage, hey, bist du gut gereist? Sondern die erste Frage ist immer, von wo bist du?
Ein Gespräch mit den beiden grossgewachsenen Männern im Bahnhof Bern. Sie kennen sich. Beide kandidierten erfolglos für das Solothurner Kantonsparlament. Es kennen auch beide die Hürde ihres Namens.
Es muss ja nicht immer eine Hürde geben. Und die Hürde wird verschärft. Und ich bin nicht bereit, dass meine Kinder, die ich mal werde haben, hoffentlich, dass die jeder die Hürde auch müssen haben, wenn sie meinen Namen annehmen. Und ich muss nicht zuerst Klischee abbauen, um zu zeigen, dass ich gut bin. Sondern ich bin da und ich bin so da, wie ich bin. Und das ist in Ordnung so.
Ich finde das übertriebene Sorge. Das ist nur beim ersten Kontakt. Aber der Vorwurf wird sofort abgebaut, vor allem die zweite Generation. Wenn sie perfekt Mundart reden, dann ist das kein Thema.
Eigenverantwortung ja, Sozialstaat nein. Das ist das Credo von Svetlana Sataric. Der SVP-Mann würde nie eine Schweizer Fahne vor seinem Haus hissen. Das stehe ihm nicht zu. Er sei kein Schweizer, nur ein Eingebürgerter. Das sieht Dvrko Pršović nun gar nicht ein. Und die Rede kommt auf Fußball.
Wenn ich go Schweizer Match schaue im Fußball, dann singe ich die Schweizer Hymne auswendig und ich bin ein Schweizer.
Ich singe die Schweizer Hymne auch.
Ich mich nicht reduzieren auf einen eingebürgerten Schweizer, sondern ich bin ein Schweizer, genau wie jeder anders. Das, was unterschieden wird zwischen Schweizer und was aus den rechten Kreisen kommt, ich bin Eidgenosse von Schweizer, kann man werden, das ist absolut verwerflich und das darf nicht der Fall sein.
Also ja, Schweizer Hymne schon x-mal gesungen, vor allem an Delegiertenversammlungen. Also wenn ihr sagt, wenn im Fußballmatch Schweiz gegen Kroatien spielt und ihr helft die Schweiz, dann sage ich Chapeau.
Nein, da bin ich froh, wenn es ein Unentschieden gibt. Aber wenn der Gavranovic Kroatien ein Goal schießt und jubelt, dann habe ich Tränen in den Augen. Weil genau so bin ich auch. Ich gebe mein Bestes für die Schweiz, ich bin Teil davon und das wollte ich auch sein und so auch angenommen werden.
Ausländer, die den Schweizer Pass wollen, müssen besser sein als Schweizer, sagt Sataric bestimmt. Integration heißt für ihn wirtschaftlich erfolgreich und kulturell interessiert. Wer dazu nicht in der Lage sei, habe hier nichts verloren. Pršović versteht das nicht.
Gemäss ihnen muss man besser sein als der durchschnittliche Schweizer.
Genau, das ist der Zweck der Einwanderung.
Svetlana Sataric und Dvrko Pršović, zwei Schweizer wie Müller oder Meier. Doch ihren Namen ändern, das kommt für beide nicht in Frage.
Nein, das schon nicht. Man muss schon zu seiner Identität stehen. Und ich sage, ich bin kein Schweizer, ich bin ein Einbürgerter.
Nein, das kommt nicht in Frage. Wenn mein Name würde übersetzen, dann wäre der Vorname Hartmut und der Nachname Schnellmann. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, ob Hartmut Schnellmann in gewissen Situationen besser würde ankommen. Aber ich bleibe der Tvrtko Brzovic, weil so kennt man mich und das bin ich. Und gehe gerne weiter mit meinem Namen durchs Leben.
Das EU-Parlament hat heute das 7-Jahres-Budget für die EU abgelehnt. Auf das hatten sich die Staats- und Regierungschefs nach jahrelangen Verhandlungen auf unterer diplomatischer Ebene und zwei langen Gipfelnächten im Februar geeinigt. Doch selbst wenn das Parlament jetzt Nein gesagt hat, die EU ist damit dem nächsten 7-Jahres-Programm wohl doch einen Schritt näher gekommen. EU-Korrespondent Urs Bruderer erklärt das.
Vor der Abstimmung erklärte eine irische Ministerin noch einmal die Position der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder.
The European Council in February produced a solid outcome and was at the limit of what was possible.
Der Gipfel im Februar führte zu einem stabilen Kompromiss und er ging an die Grenzen des Möglichen. Doch das half nichts. Die Parlamentarier wiesen diesen Kompromiss der Staats- und Regierungschefs mit sehr großem Mehr zurück. Manche Beobachter halten das für unverantwortlich, denn ohne 7-Jahres-Budget könnte die EU in große Schwierigkeiten geraten. EU-Parlamentspräsident Schulz hält es für normal.
Es ist in der Demokratie ein normaler Vorgang, dass die Regierung das Vertrauen des Parlaments erwerben muss. Das gilt auch für eine Mehrzahl von Regierungen.
Ein normaler Vorgang vielleicht. Für die EU ist es aber auch ein neuer Vorgang. Erst seit 2009, seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, kann das Parlament das 7-Jahres-Budget der EU annehmen oder eben ablehnen. Es hat in den 3 Jahren unter Lissabon aber auch bei jeder Gelegenheit bewiesen, dass es seine neuen Rechte auch aktiv nutzen möchte. Dennoch haben Merkel, Hollande, Cameron und ihre Kollegen sich lieber hinter die verschlossenen Türen des EU-Ratsgebäudes zurückgezogen und sich auf einem Gipfel ganz unter sich auf ein real kleineres Budget für die EU geeinigt. Obwohl die Budgets der meisten EU-Länder trotz Krise wachsen und obwohl EU-Kommission und EU-Parlament ein größeres Budget forderten. Nach dem Nein von heute sind Verhandlungen mit dem EU-Parlament jetzt unumgänglich. Für EU-Parlamentspräsident Schulz ist allein das schon ein Fortschritt.
Das ist ein Stück Normalisierung der europäischen Demokratie. Und das Europaparlament hat heute einen großen demokratischen Fortschritt gemacht in der Europäischen Union.
Kurz, es geht nicht um ein paar Milliarden mehr oder weniger, sondern um das neue Machtgefüge zwischen den EU-Institutionen in Brüssel. Und weil sich das EU-Parlament seinen Ruf als vernünftige demokratische Institution noch immer erwerben muss, wird es den heiklen und von den Medien zu einer Frage von Sieg oder Niederlage für einzelne Regierungschefs stilisierten Streit um die Höhe des Budgets kaum noch einmal anfachen. Stattdessen wird das Parlament ein flexibleres Budget fordern und mehr Einfluss für sich selber. So will es das 7-Jahres-Budget nach 3,5 Jahren überprüfen und anpassen können. Und Gelder, die in einem Jahr für einen bestimmten Zweck nicht ausgegeben wurden, sollen nicht mehr an die EU-Staaten zurückfließen, sondern später oder für einen anderen Zweck eingesetzt werden können. Die Chancen auf eine Einigung bis im Sommer sind gut, denn die EU schwimmt schon in Problemen und niemand wünscht sich, dass nächstes Jahr wegen des fehlenden 7-Jahres-Budgets auch noch die große Planungsunsicherheit ausbricht und dass für viele große und kleine EU-Projekte die rechtliche Grundlage Jahr für Jahr herbeiimprovisiert werden muss. Auch die irische Ministerin, die vor dem Parlament für die EU-Regierungen sprach, schien nach wie vor zuversichtlich.
The resolution and the debate make the Parliament's position very, very clear. And this prepares the ground.
Mit dem Entscheid und der Debatte heute hat das Parlament seine Position sehr klar gemacht. Das wird die kommenden Verhandlungen erleichtern. Verhandlungen hätte sie hinzufügen können, die man schon vor langem hätte aufnehmen können.
EU-Korrespondent Urs Bruderer. Welche Freude, welch ein Fest, als der Südsudan sich vom Norden offiziell getrennt hatte. Doch der Kater kam umgehend und er dauert jetzt schon seit 2,5 Jahren. Die Staaten kämpfen um Grenzverlauf und Öl. Seit 14 Monaten fließt kein Öl mehr, das gemeinsam genutzt werden sollte. Nun haben sich Sudan und Südsudan auf ein Abkommen geeinigt. Das alleine heißt noch gar nichts, denn solche Abkommen gab es schon einige, bloß umgesetzt wurden sie nie. Jetzt allerdings erreichen uns neue Berichte. Die Truppen beider Länder ziehen sich aus der Grenzregion zurück. Ich fragte Afrika-Korrespondent Patrick Hülser, kann man diesen Berichten glauben?
Ich denke schon, die Absicht, eine solche Bufferzone zu errichten, diese Absicht gibt es seit September. Also die beiden Staatspräsidenten haben das damals in Addis Abeba beschlossen. Jetzt wird es offenbar vollzogen, wird auch bestätigt von beiden Seiten. Bis zum 4. April soll das vollzogen sein.
Nordsudan und Südsudan haben ja immer wieder Abkommen geschlossen, ohne jegliche Wirkung. Wie zuverlässig ist das denn dieses Mal?
Es ist schwierig, zu diesem Zeitpunkt und aus Nairobi darüber zu spekulieren, aber die vergangenen Monate haben doch gezeigt, dass der Wille zur Umsetzung von solchen Vereinbarungen und Friedensabkommen am Ende fehlt. Jetzt in diesem konkreten Fall mit dieser Pufferzone, die beiden Länder trennt eine Grenze von fast 2000 Kilometer Länge. Ich nehme an, diese Pufferzone im Detail zu kontrollieren, ist schwierig bis unmöglich. Und ich fürchte, wenn man in die Vergangenheit schaut, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die eine oder andere Seite diese fragile Linie wieder überschreiten wird.
Und trotzdem, jetzt bewegt sich was. Jetzt wird nicht nur ein Abkommen geschlossen, sondern die Truppen ziehen sich auch zurück. Was hat das denn jetzt möglich gemacht?
Ich denke, es ist Druck auf beiden Präsidenten. Im Norden und im Süden lastet ein enormer Druck von der Weltgemeinschaft. Also die UNO hat Sanktionen angedroht, wenn sie sich nicht finden. Und es gibt einen wirtschaftlichen Druck auch auf beiden Seiten. Also der Süden, der erzielt fast sein ganzes Budget, seine Staatseinnahmen mit Öleinkünften. Der Norden, dort sind es gegen 80%. Und diese Ölressourcen sind sehr ungleich verteilt. Also die meisten Ölfelder liegen im Süden. Der Sudan dagegen hat die ganze Infrastruktur, also die Pipelines, die Raffinerien, die Häfen am Roten Meer. Und ohne Zusammenarbeit geht dort überhaupt nichts. Und ich denke, das ist der Grund, dass man sich wohl oder übel in Addis Abeba gefunden hat, aber sicher nicht aus Freundschaft.
Fließt da bereits wieder Öl?
Zurzeit überhaupt nicht. Die Anlagen stehen teilweise seit einem Jahr still. Also vor einem Jahr wurden Teile davon bombardiert. Es gibt Lecks, es gibt Standschäden. Die Pipelines wurden teilweise mit Wasser geflutet, teilweise sollen sie verklebt sein. Ich habe mit einem Ingenieur heute gesprochen und der hat große Zweifel, ob da tatsächlich in Wochenfrist oder in 14 Tagen, wie es angekündigt wurde, tatsächlich Öl fließt.
Diese monatelangen Ölblockaden, wie Sie beschrieben haben, wie haben sich die beiden Staaten das überhaupt leisten können?
Eigentlich gar nicht. Beide Staaten leben, wie erwähnt, mehrheitlich von diesem Öl. Im Norden wurde die wirtschaftliche Lage in den vergangenen Monaten sehr prekär. Der Druck auf Staatspräsident al-Bashir ist gestiegen. Im Sudan, in der Hauptstadt, erzählt man, dass in den Ministerien die Löhne nicht mehr bezahlt wurden, die Kassen sind leer. Und vor allem im Südsudan, in diesem jungen Staat, wo es noch überhaupt keine Infrastrukturen gibt, funktionierende Schulen, Spitäler, Straßen, werden eigentlich die Bürgerinnen und Bürger dringend auf dieses Geld angewiesen.
Also wenn wir das noch mal kurz zusammenfassen, da gibt es offenbar eine Einigung, was einige Punkte an der Grenze angeht mit den Truppen. Das Öl soll wieder fließen. Die Absicht besteht jedenfalls, angenommen, das wird alles umgesetzt. Was bleibt denn zwischen Südsudan und Nordsudan noch strittig? Worum wird weiter verhandelt werden müssen?
Eine sehr wichtige Frage, die hoch umstritten ist, ist die Zugehörigkeit der erdölreichen Grenzregion Abyei. Das war es immer. Dann der genaue Verlauf der Grenze, eben fast 2000 Kilometer lang und ungeklärt. Und gestritten wird auch über den Aufenthaltsstatus der Südsudanesen im Norden und umgekehrt der Status der Sudanesen im Südsudan. Das ist ungeklärt. Und ich denke, neben den gestrigen Vereinbarungen in Addis Abeba werden noch viele weitere Verhandlungsrunden folgen. Und möglicherweise gibt es auch noch Schiedsgerichtsverfahren, weil man sich nicht einigen kann. Ich habe heute mit Diplomaten in Ostafrika gesprochen, die warnen vor allzu großer Euphorie über die Zukunft der beiden Staaten.
Patrick Wülser war das. Und wir warten noch immer auf den Namen des neuen Papstes, denn wir wissen, er ist gewählt, aber wir wissen noch nicht, wer es ist. Hier im Echo der Zeit sind wir jetzt noch unterwegs nach Timbuktu, der Stadt der tiefen Wunden, und wir sind unterwegs mit dem Rufbus durchs Appenzellerland. Timbuktu, die malische Stadt mit den heiligen Gräbern, hatte letztes Jahr eine Welle islamistischer Gewalt erlebt. Der internationale Aufschrei über die Zerstörungen war groß. Inzwischen sind die Franzosen in Mali einmarschiert, mit ihnen das malische Militär. Die Islamisten sind weg. Doch die Menschen in Timbuktu sind deshalb nicht gelöst und zuversichtlich. Die Stadt ist totenstill. Es fehlt am nötigsten an Wasser, Strom, Nahrungsmitteln. Nur Angst. Davon hat's genug. Angst vor islamistischen Selbstmordattentätern und Angst vor malischen Soldaten. Denn die rächen sich immer öfter an Arabern und Tuareg. ARD-Korrespondent Alexander Göbel war in Timbuktu.
Ça va, Timbuktu?
Ein Kontrollposten der malischen Armee am Stadtrand von Timbuktu. Mürrische Soldaten prüfen unseren Passierschein, durchsuchen unseren Kofferraum und winken uns durch. Mitten auf der Hauptstraße stehen zwei zerschossene Pickup-Geländewagen, ehemaliges Kriegsgerät der Dschihadisten. Aus Timbuktu sind sie offiziell vertrieben, doch wer hierher kommt, wird noch immer in ihrem Namen begrüßt, auf Arabisch und Französisch. Timbuktu, der Leuchtturm des Islam, steht auf dem riesigen schwarz-weißen Schild am Ortseingang. Weiter heißt es, hier gilt die Scharia. Wer das islamische Recht respektiert, ist willkommen. Das Schild wurde bis heute nicht abgerissen. Das sagenumwobene magische Timbuktu. Das war einmal, sagt Ali Baba, der früher ab und zu Touristen durch die Stadt geführt hat. Fest steht, die Islamisten haben nicht nur die Mausoleen der Heiligen zerstört und Teile der berühmten Manuskriptsammlung verbrannt. Ein Jahr lang haben sie auch die Menschen terrorisiert. Mit Verboten, Amputationen und Steinigungen. Damit ist es jetzt vorbei. Doch das Leiden nimmt trotzdem kein Ende. Anfang Februar, als Frankreichs Präsident François Hollande als Befreier nach Timbuktu kam, lag die Stadt in einem Freudentaumel. Doch davon ist nicht viel mehr übrig als ein paar französische Fahnen in den sandigen Gassen. Timbuktu ist eine traumatisierte Stadt. Nichts wird mehr so sein wie früher. Hier kannten sich alle untereinander. Alle waren hilfsbereit, gastfreundlich. Jetzt denkt jeder nur noch an sich, um zu überleben. Die Not ist groß. Viele Menschen essen vielleicht nur noch einmal am Tag, wenn überhaupt. Auf dem Markt von Timbuktu. Händler bieten ihre Waren an, doch keiner kauft. Auch die Orangen von Bintou Maiga rotten in der Hitze vor sich hin. Ich musste die Preise erhöhen, weil ich selbst teuer einkaufen muss. Vor allem Obst, Gemüse, aber auch Zucker und Öl. Das kostet alles fast doppelt so viel wie vor dem Krieg. Die Versorgung funktioniert nicht. Die Straßen sind schlecht und auch noch gefährlich wegen der Minen. Und die Grenzen nach Algerien und Mauretanien sind dicht. Die Menschen haben keine Arbeit und kein Geld. Viele Menschen seien aus Timbuktu geflohen, aus Angst vor den Kämpfen, erklärt Kioskbesitzer Amadou Sissé. Und viele würden nicht mehr zurückkehren. Ob er sich selbst denn sicher fühle in seiner Stadt, frage ich, jetzt, wo sie doch befreit sei. Amadou lacht nur und erquält sich dabei. Ça va à la malienne, sagt er, es geht schon irgendwie, auf malische Art. Soll heißen, es geht eigentlich gar nicht. Die Not ist groß, aber auch die Angst vor Anschlägen. Keiner vertraut mehr dem anderen. Die Geschäfte im arabischen Viertel der Stadt sind alle verwüstet und geplündert. Hellhäutige Mitbürger stehen unter Generalverdacht, werden als Waffen- und Drogenhändler gebrandmarkt, als Selbstmordattentäter, Kollaborateure der Islamisten. Die Nerven liegen blank. Unbescholtene Araber und Tuareg werden von der Armee abgeholt und später tot aufgefunden, verscharrt in den Dünen vor der Stadt. Auch Ali Ould Mohamed Kabadi ist Opfer der Lynchjustiz geworden. Sein Sohn Ibrahim ist verzweifelt. Er ist 16 Jahre alt und muss sich nun allein um seine zwei kleinen Brüder kümmern. Ich will die Wahrheit wissen. Ich kann nicht mehr schlafen und nicht mehr essen. Jeder in Timbuktu kannte meinen Vater. Er gehörte zu dieser Stadt. Er glaubte an Mali. Jetzt ist er tot. Ich muss wissen, was genau passiert ist. In Timbuktu wissen alle, dass dieser alte Mann nie etwas mit den Islamisten zu tun hatte, sagt Ibrahims Nachbar Mulud Banya. Er ist schockiert, dass der Kommandant der malischen Truppen in Timbuktu alle Vorwürfe zurückweist. Ich sage das allen, die es hören wollen. Die Armee ist hier, um sich zu rächen und alte Rechnungen zu begleichen. Ich habe den Eindruck, nach dem Rückzug der Islamisten ist hier in Timbuktu nun erst richtig Panik ausgebrochen. Der Krieg scheint Timbuktu vergiftet zu haben. Ausgerechnet das Zentrum des mystischen Islam, in dem so viele Volksgruppen jahrhundertelang friedlich zusammengelebt haben. Die Stadt der 333 Heiligen, sie hat ein großes Stück ihrer Seele verloren.
Geldmangel macht bescheiden oder erfinderisch. Weil dem Bund die Mittel fehlen für den Regionalverkehr, könnten sogenannte Rufbusse zum Einsatz kommen. Das sind Posttaxis auf Abruf für unrentable ÖV-Linien. Bundesrätin Doris Leuthard forderte solche jüngst öffentlich. Im Kanton Appenzell-Innerrhoden sind diese Rufbusse schon seit über 10 Jahren unterwegs. Dieses ÖV-Konzept funktioniert dort. Die Einheimischen sind begeistert, die Rufbusse meist gut besetzt. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher machte die Probe aufs Exempel und ließ sich durchs Appenzellerland chauffieren.
Vor der Fahrt die Reservation. Und die erfolgt übers Telefon, denn fahren kann nur, wer sich einen Rufbus bestellt.
Herzlich willkommen in der Publika-Reservationszentrale. Sie werden verbunden.
Der Morgen danach am Bahnhof Appenzell. Pünktlich steht der Bus da, wo ich ihn haben wollte. Ein kleines gelb-rotes Postauto, angeschrieben mit Publika. 22 Fahrgäste finden darin Platz. Ich bin der Einzige um diese Zeit. Am Steuer sitzt Martin Fritsche. Der 40-Jährige ist seit 9 Jahren Chauffeur des Rufbusses. Das System ist denkbar einfach.
Also im Prinzip ist das ein System wie ein Taxi. Also der Kunde kann bis zu 2 Wochen im Voraus kann in der Zentrale die Buchung vornehmen. Das ist dann auch die Bestellung. Wir sehen hier auf dem Gerät, ob, wenn wir wo sehen müssen. Anzahl Personen und Detail noch, Namen von dem Kunden und der Zielort.
Es gilt kein Taktfahrplan, sondern ein Rufsystem bei Bedarf und auf Abruf. Bedient wird bis auf einen Bezirk das ganze Kantonsgebiet. Der Bus holt seine Fahrgäste zu Hause oder am gewünschten Ort ab. Der Fahrpreis ist dafür etwas höher als in einem Linienbus. Man zahlt pro Fahrt 5 Franken Zuschlag. Die nächste Buchung steht an. Fahrziel Schlatt. Ein abgelegener Weiler. Über eine schmale Serpentinenstraße geht's bei abenteuerlichen Straßenverhältnissen nur langsam voran.
Eben mit Speck und Allrad ist jetzt gerade noch so fahrbar.
Eine Frau und ihre beiden Kinder warten vor ihrem Bauernhof.
Guten Morgen.
Morgen. Dann gäbe es noch
Billett. Ja.
Und woher? Vater?
Ja, es gibt Musik.
Am Ziel angekommen verlassen die Fahrgäste den Rufbus und bei Martin Fritsche, dem Chauffeur, ist bereits die nächste Buchung elektronisch eingetroffen. Das Geschäft läuft, sein Rufbus ist gut gebucht, doch die Auslastung variiere stark, erklärt er.
Es geht natürlich schon so, wie es im ÖV ist, so Spitzenzeiten, wo man 10 Autos brauchen können. Und dann gibt es halt auch die flauen Zeiten, wo es halt wirklich vielleicht einmal geht, dass man einen Stand oder zwei wirklich steht. Ein Auto oder alle 3 Autos, oder? Das ist wetterbedingt, das ist jahreszeitbedingt, das ist ganz verschieden.
Der Kanton Appenzell-Innerrhoden führte die Rufbusse vor 13 Jahren ein, um die typisch traditionellen Streusiedlungen an den öffentlichen Verkehr anzubinden. Und das mit Erfolg. Die Frequenzen stiegen. Vor 5 Jahren schaffte der Kanton deshalb zu den bisherigen 2 Bussen einen weiteren an. Die Kosten belaufen sich auf 700.000 Franken pro Jahr. 200.000 Franken zahlt der Kanton, der Rest geht zulasten des Bundes. Der Kostendeckungsgrad beträgt 20%. Das sei für den Kanton Appenzell-Innerrhoden nur auf den ersten Blick ein Verlustgeschäft, heißt es dort. Denn der Betrieb von regulären Buslinien wäre für Appenzell-Innerrhoden viel unrentabler. Die Vorteile des Appenzeller ÖV-Konzepts mit Bussen auf Abruf, die die weit verstreuten Häuser und Höfe bedienen, liegen für die meisten Einheimischen auf der Hand. Sie wollen ihre Rufbusse nicht mehr missen.
Sie sind pünktlich, sie bringen dann vor das Haus. Das ist eine grossartige Idee.
Die Leute in den Höfen sind wirklich froh drum. Und es ist, man kann sie bestellen, sie können einen wieder holen. Ich finde es eine gute Sache.
Die Leute, die vielleicht wieder einmal können, wenn sie es nicht können. Oder mal wieder können einkaufen, mal Kaffee trinken. Nein, das ist grossartig, wirklich. Das ist eine der besten Ideen, die es bis jetzt gab.
Und dieser Meinung sind in Appenzell die meisten. Derweil macht sich Martin Fritsche mit seinem Rufbus wieder auf den Weg zum nächsten Fahrgast, der irgendwo im Appenzellerland auf seinem Hof abgeholt werden will.
Tschüss, gell.
Der Bus auf Abruf, in der Sendung auf Abruf, denn uns gibt es ja auch, wann immer Sie wollen, im Internet unter srf.ch. auch als Podcast. Und wir warten noch immer auf den neuen Papst, denn wir haben einen neuen Papst, wissen aber noch nicht, wer er ist. Sollte der Name bis 20 Uhr bekannt werden, dann informieren wir in einer Sondersendung um 20 Uhr und zwar auf SRF 1, SRF 2 und SRF 4 News. Damit sind wir am Ende dieser regulären Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Philipp Meyer, für die Nachrichten Kurt Witschi. Am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.